Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Ja, heute soll es um die Evolution und die Biologie der Pferde gehen. Ein riesiges Gebiet. Da gibt es natürlich eine Menge zu erzählen. Und anfangen möchte ich mit den heute lebenden Verwandten der Pferde. Heute existierende Verwandte der Pferde gehören alle zur Familie der Pferde, der Equidae. Und diese zählt zur Ordnung der Unpaarhufer. Die heute noch lebenden Arten innerhalb dieser Familie, die gehören alle zu einer Gattung, alle zur Gattung Equus. Und wie viele Arten es genau gibt und wie sie auch voneinander abzugrenzen sind, das ist gar nicht so klar. Und es ist auch unter Fachleuten bis heute nicht so ganz eindeutig. Es liegt einfach daran, dass es eben viele Kreuzungen gab und auch die Domestikationsgeschichte der Pferde einfach schon so sehr alt ist. Oft spricht man so von 7 bis 8 verschiedenen Arten und davon sind tatsächlich viele in ihrem Bestand gefährdet. Zu diesen Arten gehört zum einen das Przewalski-Pferd, das wird auch mongolisches Wildpferd genannt. Da gibt es wieder ein paar Auswilderungen in verschiedenen Ländern, also Mongolei, China, zum Teil auch in Europa. Dann das Hauspferd, das ist weltweit verbreitet, als Haustier oder eben auch halb verwildert. Dann den afrikanischen Wildesel, der wird auch echter Esel genannt. Und das ist die Stammform des Hausesels. Und ja, während die Wildform eben fast ausgestorben ist, kommt der Hausesel ja weltweit vor. Besonders in landwirtschaftlich geprägten, trockeneren Regionen. Dann gibt es den asiatischen Esel, der wird auch Halbesel genannt. Und zu dieser gehören verschiedene Unterarten, so wie Onaga, Kulan, die vor allem in trockeneren Regionen Zentralasiens leben und auch im Iran, Indien und auch in der Mongolei vorkommen. Dann gibt es einen Wildesel namens Qiang. Der Qiang lebt vor allem im Hochland Zentralasiens, also Tibet, Nepal, Nordindien und auch im Westen Chinas. Dann gibt es verschiedene Zebraarten, Gravy-Zebra, Steppenzebra, Bergzebra. Gravy-Zebra ist in Kenia und im Süden Äthiopiens verbreitet, aber ist sehr, sehr stark bedroht. Häufiger ist das Steppenzebra, das kommt in Ost- und Südafrika vor. Und das Bergzebra, das kommt eher in kleineren, isolierten Gruppen im südwestlichen Afrika vor. Wie gesagt, diese ganzen Arten, die ich jetzt genannt habe, die gehören alle zur Gattung Equus. Das ist die einzige heute rezente Gattung, die es noch gibt. Früher gab es natürlich viel, viel mehr Gattungen innerhalb dieser Pferdefamilie. Die sind aber eben alle ausgestorben. Und das Spannende ist, dass sie eben ja teilweise sehr unterschiedlich sind in Körperbau, Größe, Fellzeichnung und auch im Verhalten. Vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Exkurs. Maultier und Muli sind hier jetzt gar nicht genannt. Ja, das liegt nämlich daran, dass es Hybride sind, also Kreuzungen. Kreuzungen zwischen Pferden und Eseln. Und dabei ja, werden entweder ein Eselhengst mit einer Pferdestute gekreuzt, dann hat man ein Maultier, oder ein Pferdehengst und eine Eselin, dann hat man ein Muli. Und diese Hybride, die vereinen tatsächlich oft diese beiden positiven Eigenschaften beider Eltern. Sie sind meistens relativ kräftig, ausdauernd, widerstandsfähig und extrem gute Arbeitstiere. Allerdings sind Maultiere und Mulis in der Regel auch unfruchtbar, können also keine fruchtbaren Nachkommen zeugen. Was unter anderem daran liegt, dass sie unterschiedlich viele Chromosomen besitzen. Als nächstes möchte ich etwas über die Evolutionsgeschichte der Unpaarhufer erzählen. Ich habe ja gesagt, die Unpaarhufer, dazu gehören unter anderem eben die Pferde. Der Begriff Unpaarhufer ist so ein bisschen verwirrend. Und das ist tatsächlich nicht selten so in der Biologie, dass manchmal etwas umständlich ausgedrückt wird. Also Unpaar bedeutet eben kein Paar, sondern man hat eben einen Huf. Deswegen ist es kein Paarhufer, sondern ein Unpaarhufer. Und zur Ordnung der Unpaarhufer gehören heute 3 große Gruppen, also die Pferde, Nashörner und die Tapire und Verwandte. Alle diese Tiere gehen auf frühe Pflanzenfresser zurück, die sich vor rund 55 Millionen Jahren, also so im frühen Eozän, entwickelt haben. Und diese frühen Unpaarhufer, die waren noch ziemlich klein und wenig spezialisiert. Sie hatten keine Hufe, wie wir sie heute kennen. Und sie hatten auch für hartes Pflanzenmaterial jetzt keine geeigneten Zähne, sondern sie haben eben auch weiches Pflanzenmaterial gefressen und waren auch in warmen Regionen unterwegs. Und im Eozän war es ja auch oft in vielen Regionen der Welt sehr feucht und Regenwald hat vorgeherrscht. Ein früher Vertreter war dann das Hyracotherium. Das war quasi so eine Art Vorfahr der heutigen Pferde. Es war nur so 40 bis 50 Zentimeter hoch, also sehr klein. Und hatte nicht nur eben einen Huf, so wie es heutige Pferde haben, sondern sie hatten mehrere Zehen an den Vorder- und Hinterfüßen. Und sie hatten gepolsterte, weiche Fußsohlen. Im Vorlauf des Eozäns teilte sich die Entwicklung der Unpaarhufe dann so in zwei Hauptlinien. Die Equidae, zu denen die heutigen Pferde und die und andere ausgestorbene Tiere gehören. Und die Ceratomorpha, die sich dann so eben Tapirartige und Nashörner aufspalteten. Dieser Zeit, vor allem dann im Eozän, also so vor 50 Millionen Jahren, und im Oligozän vor 30 Millionen Jahren, waren dann die Unpaarhufer auf drei Kontinenten sehr erfolgreich, in Nordamerika, Europa und Asien. Doch aufgrund der starken Klimaveränderungen, die es dann gegen Ende des Eozäns gab, starben viele dieser Tiergruppen wieder aus. Ja, die Evolution der Pferde ist eine der besten belegten in der gesamten Paläontologie. Da weiß man also schon eine Menge drüber. Sie begann im Eozän, also so vor 50 Millionen Jahren, wie gesagt, mit einem kleinen Tier namens Eohippus oder auch Hyracotherium. Und dieses sogenannte Urpferd war ungefähr so groß wie ein Fuchs, hatte, wie gesagt, mehrere Zehen und war eben ein Waldbewohner. Und vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs zu dem Begriff Urpferd oder Urpferdchen. Falls jemand von euch auch schon in Messel war oder auch die Folge über das Eozän gehört habt, dann sagt euch das Urpferd vielleicht ja was. Man muss aber auch dazu sagen, das Urpferd selbst ist kein wirklich präziser wissenschaftlicher Begriff, sondern ist eher so ein bisschen so eine populärwissenschaftliche Bezeichnung für eben sehr frühe Vorfahren der heutigen Pferde. Und es bezeichnet jetzt keine einzelne Art oder keine einzelne Gattung, die man jetzt als Urpferd bezeichnet, sondern es ist eben so eine ganze Gruppe, meist kleine und sehr, sehr noch evolutionsmäßig vorangegangenen Unpaarhufern, die als gemeinsame Vorfahren gelten. Es gibt also nicht ein Urpferd als einzelne Art. Meistens werden damit eben auch Gattungen so wie Hyracotherium oder Eohippus eben mit verbunden. Im Laufe der Zeit haben sich Pferde ganz schön stark verändert. Also zum einen wurden natürlich Pferde größer, also Pferde sind heutzutage deutlich größer als die damaligen 40, 50 Zentimeter und die Anzahl der Zehen nahm ab. Ursprünglich waren es natürlich mal fünf Zehen, die auch sich zurückgebildet haben. Mit der Zeit waren es dann nur noch vier, dann drei und das ging eben immer weiter zurück. Bei heute lebenden Pferden hat man eben nur noch eine Zehe, aber die Überreste der zurückgegangenen anderen Zehen kann man zum Teil noch am Knochen erkennen. Die Füße verloren dann eben so diese weichen Polster und der Nagel oder die Kralle hat sich dann eben zu diesem sehr großen, starken, starren Huf entwickelt. Beine und Schnauze haben sich stark verlängert, ganz starkes Muskelwachstum, überhaupt das Gewicht hat sich extrem erhöht. Und die Zähne haben sich weiterentwickelt. Sie wurden nämlich immer stärker auf Grasnahrung angepasst, was dann auch mit dem späteren Lebensraum der Pferde zu tun hat. Auf Eohippus folgten dann im mittleren Eozän Tiere wie Orohippus, Epihippus und so weiter. Und im Oligozän, so vor 34 bis 23 Millionen Jahren, entwickelte sich dann Mesohippus bereits mit drei funktionalen Zehen und auch schon einem größeren Gehirn. Vor ungefähr 20, so zwischen 20 und 5 Millionen Jahren entstand Miohippus, aus dem später dann unter anderem Parahippus vorherging. Und das war dann das erste Pferd, das wirklich auf Gräser spezialisiert war. Danach gab es noch weitere Formen, die sich dann ja auf so einen einzelnen dominanten Mittelfußknochen und ein Federungssystem entwickelt haben. Und das war dann eben schon so ein erster Schritt zu einer richtigen Einhufigkeit. Im Pleistozän, vor 2,5 Millionen Jahren, breitete sich Equus, also die Gattung Pferde, dann weltweit aus. Und in Nordamerika starben sie dann aber auch wieder aus, vor rund 10.000 Jahren. Warum starben Pferde in Nordamerika aus? Ja, höchstwahrscheinlich durch eine Kombination aus Klimawandel und einer intensiven Bejagung durch den Menschen. Und das, finde ich, ist wirklich ein krasser Gedanke, dass dieses Bild eine ohne Sattel über die Prärie reitenden Native Americans, das entspricht zumindest, was die Anfangszeit der Kolonialisierung Amerikas durch die Europäer angeht, nicht der Wahrheit. Also die Native Americans kannten vor, bevor die Europäer anlandeten, kannten sie keine Pferde, weil sie eben 10.000 Jahre vorher von den Menschen dort ausgerottet wurden. Das finde ich irgendwie ein sehr, sehr spannendes Detail in der Geschichte und ja, das wird ja oft auch in Medien und so, ja, so ein bisschen ein falsches Bild gezeigt. Natürlich, als die Europäer dann auch Pferde mitgebracht haben, haben die Native Americans sich der Pferdenutzung bedient und waren dann auch hervorragende Reiter und so weiter, das ist ja klar. Aber vorher kannten sie keine Pferde und erst die Spanier und auch die anderen Europäer haben sie mitgebracht. Dann mal so ein bisschen was über die Biologie der Pferde. Also was den Körperbau angeht, da unterscheiden sie sich extrem in Größe und Gewicht. So ein Wildesel, die ja eher etwas kleiner gebaut sind, die wiegen so um die 200, maximal 300 Kilo und haben so eine Schulterhöhe von 110 bis 140 Zentimetern. Das Gravy-Zebra, eine sehr große Zebraart, kann schon 150 Zentimeter oder größer von der Schulterhöhe her werden und auch bis zu 450 Kilo wiegen. Bei Hauspferden gibt es eine extrem große Spannweite, ne? Also sie wiegen so zwischen, ja, 400, es gibt natürlich auch noch viel kleinere Rassen, aber so zwischen 400 und 600 Kilo. Kaltblüter zum Beispiel können auch besonders kräftig und schwer werden. Das schwerste jemals dokumentierte Pferd war Big Jake und das war ein belgisches Kaltblut aus den USA und es wog 1200 Kilogramm und hatte eine Schulterhöhe von 203 Zentimetern, also schon gewaltig. Zum Schädel der Pferde, der ist ja langgestreckt, wie wir wissen, hat Platz für große Nasenhöhlen und starke Kaumuskeln und damit können Pferde eben auch sehr viel Luft aufnehmen und gleichzeitig kräftig kauen, weil sie eben ja auch ja so einen krassen Stoffwechsel haben und auch sehr schnelle, bewegliche Tiere sind. Ja, müssen sie natürlich auch gut mit Sauerstoff versorgt werden. Und im Schädel befinden sich auch sogenannte Luftsäcke, die das Gewicht des Kopfes nochmal reduzieren. Zum Gebiss. Pferde haben so zwischen 36 und 42 Zähnen, je nach Geschlecht und Rasse. Dazu haben sie vorne relativ scharfe Schneidezähne, mit denen sie Gräser und Pflanzen abbeißen können. Hinter den Schneidezähnen liegt eine Lücke, das sogenannte Diastema. Und hier sitzt keine Zahnreihe. Und das hilft halt dem Maul manchmal, dass es sich flexibler bewegen kann, vor allem nach links und rechts vom Kiefer her. Und besonders bei Hengsten sind manchmal noch so Eckzähne vorhanden, die auch als Verteidigungswaffe oder auch bei Rangkämpfen oder so eingesetzt werden können. Besonders faszinierend sind die Backenzähne von Pferden. Die sind sehr hochkronig und das ist auch notwendig, weil Pferde eben vor allem harte Gräser fressen und das nutzt die Zähne extrem ab. Und so bleibt das Gebiss über viele Jahre funktionsfähig. Und die Backenzähne, die wirken wie Mühlsteine und mahlen das Futter zu einem ganz feinen Brei. Pferde sind, wie gesagt, Einhufer und das Besondere ist, die laufen nur auf dem mittleren Zeh, also auf dem Mittelfinger im Prinzip. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ne, ihr zeigt den Mittelfinger und lauft nur auf diesem Mittelfinger dann. So machen das im Prinzip Pferde. Die Vorfahren, hab ich am Anfang schon erzählt, hatten noch drei Zehen und die linke und rechte haben sich zurückentwickelt. Manchmal findet man am Knochen auch noch Überreste davon, aber im Prinzip ja, laufen die auf ihrem Mittelfinger. Und Nagel und Kralle haben sich dann zu so einem kräftigen Huf umgewandelt und ja, sind damit elegant, schnell und sehr effizient unterwegs. Dann nochmal so ein bisschen was zur Verdauung und zum Stoffwechsel. Pferde sind Enddarmfermentierer. Also Pferde sind keine Wiederkäuer, wie Schafe oder wie Kühe, sondern die Hauptverdauung findet im Dickdarm statt. Magen und Dünndarm bereiten die Nahrung vor. Sie fressen eher kleinere Mengen, aber dafür sehr, sehr häufig. Im Blinddarm und Dickdarm leben zahlreiche Bakterien und andere Mikroorganismen, die dann die Zellulose und andere sehr komplexe, eigentlich sehr starre Pflanzenfasern abbauen können. Deshalb können sie eben auch in Regionen überleben, bei denen es eigentlich eher eine karge Pflanzenwelt gibt. Und bei dem Abbau entstehen sogenannte flüchtige Fettsäuren, also Essigsäure, Propionsäure und so weiter, die dann vom Pferd über die Darmwand aufgenommen wird und als Energiequelle genutzt wird. Und weil Pferde so viel fressen müssen, ihr Magen aber relativ klein ist, sind sie darauf angewiesen, kontinuierlich Futter zu bekommen. Und das erklärt auch, warum Pferde mit längeren Fresspausen oft Probleme bekommen. Ihr Verdauungstrakt ist darauf einfach nicht ausgelegt. Und jetzt die große Frage, stimmt es eigentlich, dass Pferde nicht kotzen können? Ja, das stimmt. Und dafür gibt es mehrere anatomisch-physiologische Gründe. Also zum einen hat das was mit dem Übergang von der Speiseröhre zum Magen zu tun. Der ist bei Pferden extrem kräftig gebaut, dieser Muskel, dieser Schließmuskel. Und sobald Futter in den Magen gelangt, schließt sich dieser Muskel so fest, dass ein Rückfluss eigentlich nicht mehr möglich ist. Die Speiseröhre tritt bei Pferden auch so schräg in den Magen ein. Und das ist auch wie so ein natürliches Rückschlagventil. Und selbst wenn der Magendruck sehr stark ist, öffnet sich dieser Eingang eigentlich nicht wirklich bis zur Speiseröhre. Und Pferde haben im Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren keinen ausgeprägten Würgereflex. Der ist ja auch nötig. Und das Zwerchfell ist so geformt, dass es beim Erbrechen nicht wirklich helfen kann. Und Gase und Gärung, die dann sich im Magen auch aufstauen, können nicht gut entweichen, also weder durch Rülpsen noch eben durch Erbrechen. Und bei starker Gasbildung oder auch eben bei Magenüberladung oder auch, falls sie eben was Falsches gefressen haben, kann es im Extremfall auch zu einem Magendurchbruch kommen und oft ein medizinischer Notfall. Deshalb sind Pferde da auch relativ empfindlich, was das Fressen angeht. Und deswegen sind Pferdebesitzer, Pferdebesitzerinnen auch immer nicht sehr amused, wenn fremde Menschen ihre Pferde einfach so füttern mit irgendwelchen Brotresten oder irgendwas, weil ja sie dadurch eben auch sehr schnell große Probleme bekommen können und im Extremfall sogar dran sterben können. Dann möchte ich noch so ein bisschen was über das Aktivitäts-, Schlafverhalten, Sozialverhalten erzählen. Pferde sind auf Dämmerungs- und nachtaktiv, können also relativ gut sehen im Halbdunkeln und Dunkeln auch. Und verbringen gut 60-70% ihrer Zeit mit Fressen. Ne, haben wir im vorherigen Kapitel besprochen, dass Pferde eben relativ kleinen Magen haben und kontinuierlich Nahrung zuführen müssen. Der Rest der Zeit dient eben der Bewegung, Sozialverhalten und Schlaf. Sie setzen eben nur das Zehenglied auf in der Mitte. Und das macht sie zu sehr schnellen Läufern. Und Pferde können locker 50 km/h rennen. Und das schnellste jemals gemessene Pferd war ein englisches Vollblut mit dem Namen Winning Brew und das konnte 70,7 Kilometer pro Stunde rennen. Die Schlafphasen selbst, die dauern nur ziemlich kurz und meistens schlafen sie im Stehen, weil sie eben Fluchttiere sind und auch zwischendurch, wenn Gefahr lauert, eben auch schnell wieder wegrennen können. Jungtiere legen sich in der Regel auch hin und diese charakteristische Ruhehaltung mit den schrägen Hinterbeinen und gesenktem Hals. Das erlaubt dann auch so eine Standruhe, dass sie im Stehen so ein bisschen pennen können, ohne umzukippen. Pferde sind sehr, sehr soziale Tiere. Die meisten wilden Equus-Arten leben in sozial organisierten Verbänden, meist in sogenannten Harems oder Familienverbänden. So ein Harem wird bezeichnet eine feste Gruppe, meistens ein Hengst und mehrere Stuten und deren Fohlen. So ganz typisch für viele Wildpferde, Przewalski-Pferde und auch für Zebras. Dann gibt es so sogenannte Bachelor-Gruppen, das sind junge oder vertriebene Hengste, die schließen sich Junggesellengruppen zusammen. Und hier üben sie auch soziales Verhalten und dominieren sich gegenseitig und kämpfen so ein bisschen spielerisch. Genau, und Pferde haben auch, vor allem bei den Zebras ist es sehr verbreitet, sehr territoriale Verhaltensweisen. Da sind dann oft Hengste, die dann eben andere Hengste wegbeißen und ihre Stuten verteidigen. Pferde sind, wie gesagt, sehr soziale Tiere. Sie erkennen sich gegenseitig am Geruch, an der Stimme, am Gesicht, am Körperbau. Und sie können sich auch an menschliche Gesichter erinnern und können sich auch merken, ob bestimmter Mensch freundlich oder weniger freundlich zu ihm war. Dann gibt es auch sowas wie Trennungsstress. Also Pferde zeigen bei Trennung von Sozialpartnern Symptome wie Unruhe, Wiehern oder Appetitlosigkeit, das macht denen auch zu schaffen. Und Pferde kommunizieren. Das kann still und subtil sein oder auch laut. Die haben sehr gute Ohren, mit denen sie nicht nur gut hören können, sondern eben auch kommunizieren. Also die Richtung, wie sie die Ohren drehen, wie die Stellung der Ohren ist, das kann auch alles zur Kommunikation verwendet werden. Also so angelegte Ohren könnten sowas wie Aggression oder Abwehr oder Angst auch bedeuten, je nachdem, je nach Stimmung. Die Körperhaltung spielt eine große Rolle und das ist oft nonverbal, also wie ein Pferd dasteht. Das kann eben schon eine Kommunikationsweise mit einem anderen Pferd. Sie können dadurch sich gegenseitig zum Spiel auffordern oder dominieren, sich unterwerfen, nur durch die reine Körperhaltung. Dann gibt es natürlich die bekannten Lautäußerungen, ne, das klassische Wiehern. Sie können quieken, brummen, schnaufen, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Laute. Innerhalb einer Gruppe herrscht in der Regel eine klare Rangordnung. Die kann durch Alter, Erfahrung und Stärke beeinflusst werden, aber nicht nur, sondern auch durch soziale Intelligenz. Manchmal hat man auch viele verschiedene Pferde, Rassen zusammengehalten werden. Und manchmal ist es auch so, dass eher eine ganz kleine Rasse relativ dominant ist und die anderen Pferde sich unterordnen. Das kann auch passieren. Die Konflikte werden meist ohne echte Gewalt gelöst, meistens Drohgesten oder eben kurze Bisse oder vielleicht so angedeutete Tritte, dass jetzt wirklich Pferde sich gegenseitig so stark verletzen, dass da auch jemand starke Verletzungen davon trägt. Das ist wirklich extrem selten. In freier Wildbahn übernehmen oft erfahrene Stuten die Führung der Herde, weil, ja, es ist ähnlich wie bei den Hirschen oder so oder bei anderen großen Fluchtsäugetieren, dass gerade wenn die männlichen Tiere gerade hormonell gesteuert sind, dann sind sie oft nicht in der Lage, eine Herde, eine Gruppe zu führen, weil sie einfach anderes im Kopf haben und deshalb übernehmen das nicht selten eben auch erfahrene Stuten. Der Hengst schützt auch nicht selten die Gruppe, das machen Stuten natürlich auch oder auch attackiert Rivalen, andere Hengste und so weiter. Genau, gibt es verschiedene Aufgaben, die auch quasi innerhalb einer Gruppe aufgeteilt werden. Heutzutage sind die Hauptfeinde der Pferde Raubtiere wie Hyänen, Wölfe, Wildhunde, Großkatzen und so weiter. Und Flucht ist die übliche Reaktion. Bei unmittelbarer Gefahr wehrt sich das Tier aber auch mit kräftigen Tritten und kann auch, ja, wenn ein Wolf einen kräftigen Tritt an den Kopf bekommt, dann kann der auch sofort tot sein. Hengste verteidigen ihr Harem auch und Stuten schützen ihre Jungtiere. Heutzutage nicht mehr so stark, aber vor allem früher waren natürlich auch Menschen, gehörten zu den Hauptfeinden. Wie gesagt, der Mensch hat auch in Nordamerika dazu beigetragen, dass Pferde dort ausgestorben sind, vor 10.000 Jahren. Und es gibt auch viele Funde aus Mitteleuropa, dass eben auch Pferde häufig als Wildtiere eben gejagt wurden. Zum Schluss möchte ich noch mal was über die Domestikationsgeschichte der Pferde erzählen. Auch ein super, super spannendes Thema. Und die Geschichte der Pferdedomestikation beginnt so ungefähr vor 3.000 bis 5.000 Jahren vor der Zeitenwende in Regionen, die wir heute so Mittel- und Westasien nennen würden. Besonders spannend sind archäologische Funde aus der Botai-Kultur im heutigen Kasachstan, aber aus der Yamnaya-Kultur in der Ukraine oder Chwalynsk-Kultur in Südrussland. Dort zeigen sich erste Hinweise darauf, dass Pferde nicht nur als Fleischlieferanten dienten, sondern auch für rituelle Zwecke und möglicherweise auch als Reit- oder Arbeitstiere genutzt wurden. Ein besonders aufschlussreicher Fund stammt aus Botai. An den Zähnen einiger Pferde finden sich ganz feine Abnutzungsspuren, die sehr darauf hindeuten, dass damals schon Trensen, also so Zäumungen eingesetzt wurden. Und das bedeutet, die Menschen könnten dort bereits gezielt gelenkt oder sogar geritten haben. Man darf heute aber nicht vergessen, diese ersten domestizierten Pferde sind genetisch nicht mit dem heutigen Hauspferd verwandt. Sie stehen näher am Przewalski-Pferd, einer noch wild lebenden Pferdeart. Das moderne Hauspferd, so wie wir es kennen, stammt vielmehr aus einer späteren Domestikationswelle, so ungefähr 3000 vor der Zeitenwende, vermutlich im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres und rund um das Kaspische Meer. Wahrscheinlich war hier die Yamnaya-Kultur beteiligt, ganz sicher ist man aber nicht. Genetische Studien belegen, dass unsere heutigen Hauspferde nicht direkt von den Botai-Pferden abstammen. Später wurden auch wilde Pferde eingekreuzt, was nicht nur eine genetische Vielfalt erhöhte, sondern auch für eine sehr große Farbvielfalt sorgte, die wir heute bei Hauspferden eben sehen. Heute spielt das Pferd in Industrieländern nur noch eine geringe Rolle im Verkehr. Natürlich ist es immer noch ein großes Hobby, aber in ärmeren Regionen liefert es auch weiterhin Fleisch, Milch oder auch Leder. Zebras hingegen wurden nie domestiziert. Die ließen sich so vereinzelt mal zähmen, aber das war extrem schwierig und das liegt unter anderem an ihrer Wildheit, kann man sagen. Die lassen sich einfach nicht gut zähmen. In Afrika dominieren zwar Esel und Kamele, aber Pferde konnte man erst relativ spät in Afrika nutzen. Und laut dem Evolutionsbiologen Jared Diamond war der Einsatz der Pferde auch ein Schlüsselfaktor dafür, dass Gesellschaften in Eurasien vor der Kolonialisierung Afrikas in manchen Bereichen technologisch schneller vorangeschritten ist. Das ist eine Theorie, dass es eben in Afrika weniger leicht zu zähmende oder leichter zu zähmende Tierarten gab. Ja, also von kleinen, mehrzähigen Waldbewohnern im Eozän bis zu den heutigen Pferden, Zebras und Eseln. Die Evolution der Pferdeartigen ist nicht nur eine Geschichte biologischer Anpassung, sondern irgendwie ja auch ein Spiegel menschlicher Kulturgeschichte. Denn man muss sehen, kein anderes Tier hat die Entwicklung von Zivilisationen so sehr geprägt wie das Pferd, ne? Als Nahrungslieferant, zunächst eben bejagt, dann als Lastenträger, eben auch militärisch sehr stark genutzt und auch als treuer Begleiter. Und ihre Geschichte ist damit ja auch ein Teil unserer eigenen. Also insgesamt ein sehr faszinierendes Kapitel im großen Buch der Evolution. Mir hat diese Folge viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ciao!